ARD.
Dieser hohe Ton und hinter dir sitzt Stefan Raab, der wirklich am Ende absolut angespannt war. Das war alles ziemlich viel Druck.
Da hat Stefan Raab wirklich einen Edelstein entdeckt. Max Mutzke aus Waldshut.
And our 12 points go to Germany.
Durch eine Castingshow von Stefan Raab ist Max Mutzke bekannt geworden. Eigentlich hat er 2004 gerade sein Abi gemacht, aber ist dann halt noch nebenbei beim größten Musikwettbewerb der Welt aufgetreten. Und er ist da auf Platz 8 gelandet. Ein richtig gutes Ergebnis. Wie kriegt man das hin, so überzeugend auf der Bühne zu performen? Und was braucht eigentlich so ein richtig guter ESC-Song? Hey, ich bin Daniel Kehler und das hier ist Folge 2 von Wie gewinnt man den ESC in der ARD Audiothek? Ich versuche ja herauszufinden, was man machen muss, um beim Eurovision Song Contest Erfolg zu haben. Und ich finde, dieser Song ist immer noch einer der besten deutschen Beiträge beim ESC überhaupt. Geschrieben von Stefan Raab und von Max Mutzke, mega gut performt. 2004 in Istanbul beim ESC, der damals übrigens noch Grand Prix hieß. Das war der deutsche Beitrag für den ESC 2004. Can't wait until tonight. Und der Mann, der das gesungen hat, ist jetzt bei mir. Willkommen bei Wie gewinnt man den ESC, Max Mutzke.
Warum hast du mich denn dann zu Gast, wenn der Podcast heißt, wie gewinnt man den ESC?
Ich glaube, du warst mit deinem Platz damals nicht so zufrieden.
Null.
Aber viele andere waren es. Viele andere gerade rückblickend sagen, diese goldenen Zeiten, als Max etc. da waren. Und wir fragen uns, ob man von diesen Dingen, die du damals erfahren hast, wie man einen guten, qualitätsvollen Auftritt hinlegen kann, ob man das nochmal wiederholen kann und wenn ja, was man machen muss, um das zu wiederholen. Aber keine Sorge, da werden wir Schritt für Schritt heute bestimmt drüber sprechen.
Ich bin sehr gespannt.
Und ich habe nämlich dieses Notizbuch. Das ist ein Original-ESC-Notizbuch.
Das
es ist
ja
vom Design her so ein bisschen fragwürdig, weil es so gelb und blau zusammen ist. Es ist vom ESC in Rotterdam. Und da mache ich mir bei jedem Interview in diesem Podcast ein paar Notizen.
Okay.
Und vielleicht haben wir ja am Ende die Gewinnerformel.
Das wäre geil, wenn du es, genau, es gibt dann wahrscheinlich so eine Möglichkeit für dich, mit einer KI unterstützt, die Hinweise
Song
zusammenzufügen, ja, und dann wird irgendeine leistungsfähige, quantencomputergesteuerte KI wird es dann auf jeden Fall zusammenbauen.
Also ob wir das dann machen, das werden wir dann vielleicht in der nächsten Staffel ausprobieren, aber zumindest die ersten Hints und ersten Hinweise wollen wir mal zusammentragen. Also 2004 hast du teilgenommen, 8. Platz und warst dann erstmal so ein bisschen aus der ESC-Welt weg, würde ich sagen.
Ein bisschen, ich würde sagen komplett.
Komplett sogar. Aber jetzt 2025, so ein bisschen auch wieder beim Vorentscheid dabei gewesen, im vergangenen Jahr auch als Kandidat im Vorentscheid. Mhm. Also so ganz lässt dich der ESC auch nicht los, oder?
Ey, das war, das kann ich dir auch sehr, sehr gut erklären. Also als ich selbst mitgemacht hatte, du musst dir, eine Sache musst du wissen, ich wusste vor meiner eigenen Teilnahme nicht mal, dass es den ESC gibt.
Krass.
Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, Schwarz-Weiß-Fernsehen. Und da ist, also du hast es einfach, ich habe das nicht mitbekommen. Ich lebe in einer anderen musikalischen Welt. Ne? Also das heißt, ich habe sehr viel Live-Konzerte besucht, immer schon. Ich habe immer Live-Musik gemacht, aber meine Idole lagen ganz woanders. Die sind beim ESC nicht aufgetreten, weil, um mal bekannte Leute zu nennen, war das eher so jemand wie Stevie Wonder oder Etta James oder von mir aus Prince oder so. Aber Das ist ja niemand, den man beim ESC, so viel ich weiß, jemals gesehen hätte. Herbie Hancock, Miles Davis. Und irgendwann kam ich dann selbst zum Grand Prix, können wir später darüber sprechen, auf jeden Fall war ich da und habe bei meiner eigenen Teilnahme nicht gecheckt, was das eigentlich bedeutet, da zu sein. Also es war für mich einfach eine weitere Hürde im Verlauf von vielen Wochen, nur wo man ja eine Hürde nach dem anderen beklettern musste, eine Woche nach dem anderen ja auch gewonnen hat oder zumindest weiterkam, den Vorentscheid gewonnen hat und dann kam man eben zum Grand Prix nach Istanbul. Diese ganze Woche Istanbul, können wir auch später drüber sprechen, war knallvoll mit Terminen, mit TV Total und so weiter. Für mich war das alles so gigantisch, aber das hatte weniger mit der Veranstaltung zu tun, sondern eher damit, dass ich plötzlich Menschen begegnet bin, die man aus dem Fernsehen kannte. Also das heißt, ich war so in allen Richtungen, allen erdenklichen Möglichkeiten abgelenkt von eigentlich dieser Veranstaltung. Mhm. Und neben mir immer ein hoch nervöser, angespannter Stefan Raab.
Wirklich?
Der auch immer nervöser wurde.
Das glaube ich nicht, dass der nervös sein kann.
Unglaublich nervös. Also Stefan ist ja jemand, der so ehrgeizig ist, den treibt das ja dann um. Und der fragt sich halt bis zur letzten Sekunde, ist auch dieses Jahr so, ich habe ja mit ihm zu tun gehabt, der ist ja in jeder Sekunde versucht, er die Stellschrauben so zu drehen, dass es möglichst erfolgreich am Ende rauskommt. Und dann hatte ich eben, wie gesagt, zwei große Stempel auf meiner Stirn. Das war Casting-Gewinner und Grand Prix-Teilnehmer. Mhm. Und ich wollte diese Stempel beide loswerden und habe mich sowohl von Casting-Shows, also auch physisch und auch mental distanziert, wie auch vor allem vom Grand Prix. Ich wollte eine seriöse Musikerkarriere entwickeln und dazu brauchte ich Abstand von diesen Dingen. Habe ich ganz, ganz lange keine Interviews mehr dazu gegeben. Und erst 2023 hatte mich Barbara Schöneberger eingeladen zu einer Pre-Show, also zu der Show vor dem Grand Prix, aber live in Liverpool.
Ja.
So, und erst in diesem Jahr, um deine Antwort, um jetzt die Antwort komplett zu machen, habe ich verstanden, was der Grand Prix bedeutet. Und das möchte ich kurz sagen, weil es super wichtig ist. Und heute noch wichtiger als damals. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, da gab es natürlich das Gendern nicht, da gab es dann, wenn man nicht von heterosexuellen Menschen gesprochen hat, dann hat man von homosexuellen Leuten gesprochen oder vielleicht mal bisexuell. Aber es gibt ja mittlerweile viel mehr Identifikationsmöglichkeiten. Und das ist ja etwas, was dann irgendwann kam. Dann haben wir die politische Korrektness in der Sprache entwickelt. Die hat sich bei uns sehr ausgeprägt. Gerade in unserem Beruf ist es was. Dann kam das Gendern dazu. Also ich hatte immer das Gefühl, wir sind total auf dem Vormarsch in eine Richtung, wo wir alle Menschen immer mehr mit einbeziehen. Inklusionsklassen. Also es wurde immer bunter. Und dann dachte ich, hey, vielleicht sind wir total auf dem Weg in eine Welt, die den ganzen Scheiß Mittelalter hinter sich lässt. Und dann plötzlich kam Corona. Und da gab es die erste große Spaltung in unserer Gesellschaft, die mich total erschüttert hat. Und die spüren wir immer noch. Und aus dieser, ob das mit Corona zu tun hat, ich denke ja, ne, aber ich bin ja auch kein Wissenschaftler, aber seitdem hat sich die Welt sehr geändert. Diktaturen sind im Vormarsch, die Demokratien werden sukzessive abgebaut, wir sehen es auch innerhalb von Europa. Rechte, also populistische rechte Kräfte kommen immer weiter nach vorne. Und wir haben jetzt auch Trump, ne? Und das wird immer schlimmer und jetzt war gerade letzte Wahl, AfD hat sich verdoppelt und so weiter. Und da habe ich erst in Liverpool gespürt, die größte Musikveranstaltung der Welt schafft es, Zehntausende von Fans in eine Stadt zu holen, alle mit anderen T-Shirts, anderen Flaggen, anderen Hautfarben, anderer Identität. Alle liegen sich, es klingt kitschig, in Liebe und in den Armen. Feiern diese Musik, feiern ihre Künstler, ohne dem anderen aufs Maul zu hauen. Also selbst Fußball hat es nicht geschafft, sich so zu entwickeln.
Aber nicht nur das. Also ich hatte so ein Erlebnis 2018 in Lissabon, war damals der ESC. Und ich weiß noch, dass ich in der U-Bahn von Lissabon unterwegs war.
Wunderschön. Die schönste Stadt.
Das ist das eine. Die U-Bahn ist übrigens auch nicht schlecht. Aber da waren auch ESC-Fans. Und man hat gemerkt, dass die zwar, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ein Irland-T-Shirt anhatten, aber die haben eigentlich für jemand anderes irgendwie Stimmung gemacht. Ja, also das hast du ja beim Fußball so auch eher selten zum Beispiel.
Ja, ganz genau.
So, jetzt nichts gegen Fußballfans oder gegen Fußball allgemein, aber das ist, glaube ich, etwas, was explizit der ESC rausbringt, so dieses
ganz
Miteinander.
Genau.
Und in Liverpool war ich auch und ich habe etwas mitgebracht, was ich in Liverpool, das hat jetzt nichts weniger mit dir zu tun, aber mit dem ESC damals, weil wenn ich irgendwo vor Ort bin, kaufe ich mir beim ESC einfach eine Tageszeitung.
Finde ich mega sympathisch.
Und was, ich muss mal gerade schauen und das ist, glaube ich, das Liverpool Echo oder irgendwie so, das wird so wie die Mopo in Hamburg oder die der Express in Köln oder irgendwie so. Und die haben, die ersten 7 Seiten dieser Zeitung sind nur ESC-Stories, sind vollkommen im ESC-Fieber gewesen.
Ja, ich weiß, die Stadt war, die hat die, total im positiven Sinne hysterisch, aber sehr schön angenehm.
Und hier auf Seite 7 gibt es tatsächlich eine 94-Jährige, die porträtiert wird, die großer ESC-Fan ist und hier mit so
Peggy's
einem kleinen...
Peggy's in the mood for party.
Yeah. Genau. Und hier mit einem kleinen Union Jack-Hut irgendwie sitzt und ESC schaut.
So also süß, ja.
All solche Geschichten wo du dann siehst, das ist auch nicht nur eine Veranstaltung für irgendeine Gruppe oder für, das ist für alle einfach.
Und es ist für so die einfach. Ganze Familie und es ist eben etwas, was ich dann damals dachte, ich bin ja 3 Tage durch Liverpool gegangen, ich hatte meine Lebensgefährtin dabei, mein Manager, meinen Gitarristen dabei, wir waren so eine geile Horde an guten Freunden und Vertrauten und es war alles so nett und dann habe ich zum Alexander, meinem Manager, gesagt, hey, weißt du was, eigentlich verstehe ich jetzt erst, wie wertvoll diese Veranstaltung ist und was sie eigentlich ausdrückt und wie cool die Leute da sind und was sie eigentlich wollen. Nämlich, wie du sagst, sie können da auch innerhalb des Grand Prix umschwenken auf ein anderes Land,
ja,
weil sie sagen, der Beitrag ist viel cooler und guck dir mal, wie sympathisch diese Künstlerin oder Künstler ist. So, und dann kam ich eben zurück und habe dann gesagt, hey, wenn ich nochmal mitmachen sollte, dann eigentlich das kommende Jahr. Den Gedanken hatte ich nur ausgesprochen, ich habe ihn nicht weiter vertieft und kurz vor der Anmeldefrist oder ja ab Anmeldefrist Ende für den Grand Prix letzten Jahres,
für den Vorentscheid
letzten Jahres, rief mein Manager an und sagt, ey Max, denk mal dran, du hattest letztes Jahr gesagt, du willst da vielleicht mitmachen. Ich wollte nur sagen, wir haben es beide vergessen, aber in 5 Tagen ist Abgabefrist. Und da habe ich zum Alexander gesagt, ey, das mache ich jetzt. Komm, wir schreiben schnell einen Song. Und ja, und dann kam ich eben letztes Jahr nochmal dazu und dieses Jahr kam ich dann mit über die Beziehung zu Stefan, hat er mich gefragt, ob ich da in die Jury sitze. Also das jetzt mal eine sehr lange Antwort zu dieser Frage, die du anfangs gestellt hast. Du kannst alle Folgen des Podcasts damit füllen.
Das ist schon mal gut, dann machen wir nochmal einen Max-Podcast, vielleicht separat irgendwann. Aber ich habe gerade eine Folge aufgezeichnet mit Conchita Wurst, Tom Neuwirth. Mhm. Naja, und jedenfalls habe ich auch gesagt, ey, ich spreche noch mit Max für Folge 2. Und Tom hat das hier gesagt.
Er ist so ein lieber Typ, ich durfte schon ein paar Mal mit ihm arbeiten und ich schätze ihn so sehr und er ist so krass, der singt so krass, das ist frech.
Der ist so süß. Ist also es sagt auch, es sagt gerade Tom der Richtige, ne? Also muss man es auch wirklich sagen, ich hatte Tom in meiner Sendung bei Lebenslieder und habe mich über die Sendung deswegen so gefreut, weil ich mit Conchita jemanden hatte als Gast, dessen Stimme so stark ist und auch die Ausstrahlung und einfach dieses gut gelaunte, positive, das mag ich sehr. Ich habe den sofort in mein Herz geschlossen und der Beitrag von Conchita Wurst damals, da hättest du blind, taub und empathielos sein müssen, um nicht vorher schon zu verstehen, dass dieser Song gewinnt. Das war sowas von klar. Und ja, das ist nur ein Teil der Antwort, die du suchst, um den perfekten Song zu finden. Aber können wir später drüber sprechen.
Aber wir können ja mal ein bisschen zurückgehen zu der Zeit, in der noch nicht so klar war, dass es bei dir auch zur ESC-Teilnahme kommt. Stefan Raab hat damals eine Castingshow gemacht. Innerhalb von TV Total war das, glaube ich. Ne?
Richtig, genau. Seine allererste übrigens.
So, das ist ja das Besondere. Das war so der erste Versuch. Also klar, er war schon ein bisschen ESC involviert.
Durch Gildo und ihn selbst.
Und ihn, ne, selbst, 2000 in Stockholm aufgetreten. Und da,
ich glaube, 98 war es Gildo.
Gildo Horn, genau.
Und 2000
war er selbst. Beides gute Platzierungen auch. Und dann eben doch mal diese Suche nach einem neuen Künstler, einer neuen Künstlerin. Und da warst du auch mit im Casting.
Richtig.
Hast du das im Fernsehen damals gesehen und gesagt, yes, da muss ich mitmachen?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich mache mein ganzes Leben lang Musik und seit ich 11 bin, trete ich auf. Und ich war immer Schlagzeuger und Sänger in jeder Besetzung. Und ich hatte dann tatsächlich, weil ich schon live aufgetreten bin und da gab es Castingshows, aber Castingshows, von denen ich nach wie vor nichts halte und die auch nie ein gutes Image hatten. Und dann rief irgendwann ein guter Freund von mir an, mit dem ich damals sehr viel Musik gemacht habe, der Bassist meiner Band, damals Project 5. Der Matthias, und der hat gesagt, ey, hast du mitbekommen, dass Stefan Raab eine Castingshow macht? Du musst da mitmachen. Und dann habe ich gesagt, auf keinen Fall, weil ich einfach dachte, Castingshows sind per se schlecht.
Ja.
Ne? Das für mich war Castingshow gleich schlecht. Und mir war nicht bewusst, dass das auch ein Gut geben kann. Und dann hat er mich verarscht tatsächlich. Und das war sehr lustig, weil ich war damals und auch heute nicht die hellste Kerze auf der Torte. Aber ich hatte zumindest, hat er mir gesagt, er hätte mich jetzt angemeldet und wenn ich nicht käme, müsste er Geld bezahlen.
Also er hatte dich ohne dein Wissen bei Stefan Raab angemeldet.
Hat er natürlich nicht, aber er hat mich verarscht.
Und er hat gesagt, wenn du nicht kommst, hat er sozusagen eine Strafe zu bezahlen.
Wird er in den Regress gezogen. Und dann habe ich zu Matthias gesagt, ey, weißt du was, da bist du selber schuld, das musst du selber aushandeln, weil du kennst meine Einstellung. Und dann habe ich gesagt, ey, du kannst mich nicht hängen lassen. Und da gab es noch mal irgendwie 1-2 andere Zufälle, wo ich dann gesagt habe, Also gut, okay, dann komme ich am Mittwoch hoch, am Donnerstag gehen wir hin und dann habe ich es einmal gemacht und so. Und dann hat es seinen Lauf genommen. Und er hatte mich wirklich verarscht, weil er mich natürlich nicht angemeldet hat.
Man konnte sich gar nicht anmelden,
war totaler Quatsch. Und deswegen sage ich, ich war einfach herrlich naiv und unreflektiert und bin dann da hochgefahren mit ihm. Das waren immerhin 500 Kilometer. Der hatte damals in Düsseldorf gelebt und dann haben wir abends in der WG-Küche bei ihm mit einem akustischen Bass Ain't No Sunshine geübt.
Ja.
Am nächsten Morgen sind wir nach Köln in die Schanzenstraße gefahren, wo damals Brainpool, immer noch Brainpool sitzt und produziert wurde damals. Und dann haben wir da, damals ging es dann dadurch los. Und das war tatsächlich die erste Castingshow von Stefan Raab.
Und wusstest du dann schon beim ersten Mal, wo du da hingegangen bist, du musstest wahrscheinlich irgendwie vorsingen, oder? Mhm. Also so wie es da so ist bei so Castingshows. Ja. Und ganz dunkel erinnere ich mich auch, es gab irgendwie so Aufnahmen von den ersten Leuten, die dann da waren. Und wusstest du dann schon direkt, oh, das könnte was werden?
Ich hab in meinem Buch, was ich letztes Jahr veröffentlicht habe, so viel mehr heißt es, ein Kapitel darüber geschrieben, über diese eben, wie er mich verarscht hat, wie ich da hingefahren bin und so weiter. Das war, man denkt ja, man kommt rein und dann sitzt da eine Jury und so weiter und so weiter. Das war halt alles ganz anders und alles sehr viel kleiner, als ich dachte, denn wir durften auch nicht in die heiligen Hallen von TV Total, sondern diese ganzen Casting-Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden draußen auf so einem Abstellgleis, wo so ein alter Güterbahnhof damals lag, in so Lagerhallen, die aus Holz so Pavillons zusammengetackert waren aus den 60er, 70er Jahren, so alte Baracken. Und in so eine Baracke haben sie einfach eine Kamera gestellt und eine ganz kleine Kammer mit so einem gelben Tuch, glaube ich. Und draußen musste man nur ein Anmeldeformular ausfüllen, hat eine Nummer auf die Brust bekommen, ist dann irgendwann aufgerufen worden, hier Maximilian, du kannst reingehen, und dann gehst du rein und muss einfach in die Kamera deinen Namen und dein Alter sagen und dann einfach anfangen zu singen. Da sitzt niemand.
Da war niemand sonst. Okay.
Und dann haben wir dann vor dieser Kamera gesessen und dann war so ein rotes Licht an und dann habe ich Ain't No Sunshine gesungen. Das findest du tatsächlich sogar noch im Netz. Wie wir damit so als jugendliche Typen so dastehen mit so einem Kontrabass, mit so einem Akustikbass und ich. Und dann singe ich das. Und wir haben bei den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer gehört, dass nach wenigen Sekunden immer so kam und dann mussten die aufhören.
Das wurde irgendwie von irgendwo eingespielt.
Ganz genau. Ja. Jemand saß, ich kenne die Leute auch alle, mittlerweile sehr gut und mag die sehr. Damals kannte ich sie natürlich nicht. Die saßen in einem Raum, in einem anderen Gebäude. Da war einfach so ein Netzwerkkabel gespannt und dann konnten die das angucken. Ne? Und dann saßen die da und haben immer so zugeguckt und haben so Kaffee dabei getrunken und so. Ne? Und dann, und wenn
mit
jemand
mit einer Hand immer so auf den Buzzer gedrückt.
Ja, die hatten so einen Buzzer irgendwie da. Und da war zum Beispiel der Mannix dabei, das ist ja die Stimme von TV Total.
Ah.
Ne, der war dabei und nochmal andere Leute. Das war echt eine coole Truppe so. Und die drei waren es, saßen dann da und haben immer alles haben zugeschaut. Die sind alle auch talentiert, die wissen, was gut und was weniger gut ist. Und die haben immer sofort, wenn sie gehört haben, das ist nichts, sofort auf den Knopf gehauen, nächster. Ne? Die hatten keine Zeit, die mussten ja vorwärts machen. Und bei mir kam, und wir wussten, wenn diese akustische Signal kommt, dann sollen wir den Raum verlassen. Und dann singe ich Ain't No Sunshine und der kommt nicht. Und zwar eine Minute, nicht zwei Minuten. Ich singe die Nummer zu Ende, bin so fertig, warte.
Was jetzt?
So, ne? Guck so rum und dachte da, die haben wahrscheinlich in die Kaffee trinken gegangen auf der anderen Seite von der Kamera oder haben,
das hat nicht
keine Ahnung, oder lachen sich kaputt, weil ich so komisch aussehe oder whatever. Und dann irgendwann sage ich, hallo. Und dann, hi, soll ich nochmal was singen? Nee, du hast doch durchgesungen. Ja? Nee, du bist fertig. Ah ja, okay, danke, tschüss, tschüss. Bin so rausgegangen, zu Matthias gesagt, hey, was war das? Wir sind überhaupt nicht aufgefordert worden zu gehen. Haben wir es einfach nicht gecheckt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann hieß es, vielleicht werdet ihr angerufen, vielleicht auch nicht. Mhm. Wenn ihr angerufen werdet, der Recall, bedeutet das für euch, ihr seid definitiv zweimal hintereinander bei TV Total in der Sendung. So, für alle Leute, die zuhören, die TV Total nicht von damals noch kennen, diesen Vibe, das war damals mindestens so groß wie Joko und Klaas jetzt. Und dann wussten wir, wenn wir den Recall kriegen, sitze ich zweimal hintereinander in zwei Sendungen in dieser Sendung. Und das konnten wir uns nicht vorstellen, weil das ist der gleiche Effekt ist, du füllst einen Lottoschein oder ein Gewinnspiel aus.
Unwahrscheinlich, dass du
weitergekommen wärst. Und sagst, ich krieg die Million. Und denkst aber, stell dir mal vor, das wäre so, ich würde die Million kriegen. Und diese Millionen haben wir dann bekommen.
Bei Stefan Raab quasi, ja.
Also ich habe keine Millionen bekommen, das will ich nicht damit sagen, aber du weißt,
zumindest
was ich meine.
Zumindest nicht dann, genau. Also weißt du, wenn du sagst, du kennst die Leute, die da saßen auf der anderen Seite des Raums. Mhm. Weißt du, was die über dich gesagt haben damals?
Ja, weiß ich tatsächlich. Weil die mir dann, nachdem alles rum war und es dann keine Konkurrenz mehr gab und so, dann konnten die ja frei sprechen. Und einer der Jungs hat mir gesagt, so steht es auch im Buch, der hat zum Hörer gegriffen, Stefan angerufen und gesagt, Stefan, du hast ihn 100%, ich bringe dir nachher das Tape rüber. Die mussten noch die Tapes rüberbringen. Ne? Und er meinte wirklich, wir haben ihn, kannst aufhören zu suchen, ich bringe dir das Tape heute Abend rüber. Und das war so eine Filmszene. Also ich empfinde das wie so eine Filmszene. Ne?
Absolut.
So eine kitschige Szene, wo man denkt, die gibt es in echt nicht. Und das war schon der Hammer, fand ich. Und ab dem Moment dachte ich, ich darf da nicht mehr rausfliegen.
Irgendwie Bock und auch Selbstsicherheit auf diesen Live-Moment auf der Bühne, irgendwie, das muss man auf jeden Fall mitbringen als Kandidat. Also ich meine, ist jetzt ein bisschen eine Binse, weil wir wissen, der ESC ist eine Live-Show.
Ja.
Trotzdem habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, da sind auch Menschen auf der Bühne, die vielleicht in einem Studio auch ganz gut aufgehoben werden, in einem kleinen irgendwie.
Du sagst was ganz Wichtiges. Also ich war ja auch 2 Jahre lang in der Jury, auch einmal als zweiter Vorsitzender von der deutschen Bundesregierung für den Deutschen Jazzpreis.
Ja.
Und ich habe schon ein paar Leute gesehen, die eine Nummer unglaublich gesungen haben. Mhm. Und dann bei der nächsten Nummer, die dann ausgewählt wurde, schon nicht mehr die Hälfte leisten konnten, weil sie nämlich eine Nummer hatten, die halt ihr Lieblingssong war. Und das war das, was sie singen konnten. Und dann merkte man sofort, dass die Erfahrung fehlt. Das heißt nicht, dass die anderen Nummern nicht auch so gut singen könnten, aber sie haben die Erfahrung nicht. Und wir haben es auch jetzt gemerkt, wenn die Künstlerinnen oder Künstler ganz jung sind und sie zum Beispiel im Internet erfolgreich sind oder auch nicht, spielt ja keine Rolle, aber selbst wenn sie im Internet erfolgreich sind, viele Klicks hatten oder Follower, dann siehst du trotzdem, hat diese Person schon mal live gespielt? Oder ist das alles mit dem Handy produziert zu Hause, 20. Anlauf, ein paar Filter drauf, Autokorrektur in der Audiospur und so weiter und so weiter. Das kannst du ja nachher als Zuschauer nicht mehr nicht abschätzen. Aber in der Castingshow live, sie auf der Bühne zu sehen, diese Person, da siehst du es als erfahrener Musiker sofort. Mhm. Beim kleinsten Adlibs sind die Sachen, die man zwischen den Zeilen singt. Mhm. Wenn du singst, just can't wait until tonight, dann ist das der Adlib, dieses, ne? Und wenn du merkst, dass schon beim kleinsten Adlib es nicht mehr richtig funktioniert, dann weißt du, das ist für ein Compris nix. Weil später die Aufregung so groß ist, da muss jemand sein, der das so oft benutzt hat, diese Stimme, und so eine Erfahrung hat auch live, weil er sonst beim Compris wirklich abrauchen kann. Da reicht dann so eine unendliche Nervosität und dann flattert hier alles und dann singst du nur noch so. Und dann musst du halt, da musst du halt eben Leute haben, die sehr viel Erfahrung haben. Das heißt, du hast im Internet, um es kurz zu machen, Leute, die sind wahnsinnig, die wirken wahnsinnig begabt, das sind sie vielleicht sogar, mhm, aber sie sind live, bestehen sie null, weil sie nie live spielen. An jeden Musiker, an jede Musikerin, wenn man live spielen möchte, man muss jeden Tag rausgehen, jeden Tag eine Jam-Session und jeden Tag spielen. Und dann wird man erfahren. Und das war mein großer Vorteil. Das also hat die Jury halt sofort gecheckt.
So ein bisschen mit allen Wassern auch schon gewaschen sein, was irgendwie so stimmlich vielleicht auch passieren kann. Ich kenne mich jetzt nicht aus, aber du hast, glaube ich, auch in deinem Buch wahrscheinlich war es auch gesagt, dass du dich auf deine Stimme voll verlassen konntest.
Ganz richtig,
hattest du denn 2004 auf der Bühne in Istanbul, also wirklich Samstagabend, ich weiß nicht, wie spät es in Istanbul war, etwas später als bei uns wahrscheinlich, als du denn dran warst, irgendwann mal die Angst, ah scheiße, 200 Millionen Menschen schauen zu, ob jetzt meine Stimme mitmacht, verdammt, alle gucken zu?
Das hatte ich nicht. Das Problem beim Grand Prix war eher, dass der Stefan 2 Tage vorher auf die Idee kam, ein Refrain türkisch zu singen. Er meinte wirklich, Max, wir sind in der Türkei und wir brauchen von der Türkei auch viele Punkte. Und ich glaube, es macht das total geil und super unerwartet, wenn du auf Türkisch singst. Die Leute rasten aus. Und ich so, ja, aber ich spreche ja kein Wort. Also ich auch nicht, aber wir werden es uns übersetzen lassen. Und dann haben wir uns übersetzen lassen und haben dann in Lautschrift Bekleye Mem Aksha Makada Canim Sinekola Rhythma Tutmin Ichin Canim. Also jetzt spreche ich es da falsch aus, aber wir haben das alles so aufgeschrieben. Und das sah so lustig aus, wenn du diese Laute als in deutscher Schrift so schreiben musst, damit du es so liest, wie es klingen soll. Und dann haben wir das gemacht und haben das immer wieder uns gegenseitig gesagt und am Ende war das auch drin. Aber Can't Wait Until Tonight hat noch eine weitere Hürde, ist dieser hohe Ton. Wenn ich nach dem Bridge in den Key Change, also in den Tonartenwechsel gehe und dann nach oben die Oktave höher singe. Und dieser Ton, den kriegen eh schon ganz wenige, vor allem halt Männer kriegen den Ton nicht, weil es einfach von der Stimmlage viel zu hoch ist. Mhm. Ich habe den damals gekriegt und ich würde heute sagen, kriege ich den auch nicht immer so ganz sauber. Den muss ich auch nicht unbedingt genau so machen, aber damals war das natürlich der emotionalste Moment für die Leute. Krass, der geht hoch, krass, der singt da oben so. Ne? Das war ja auch das, was die Leute so bewegt hat. Aber ich wusste, dass der auch nicht immer 100%ig funktioniert. Mhm. Und in Kombination türkischer Refrain, danach die Bridge, dann dieser hohe Ton und hinter dir sitzt Stefan Raab, der zusehends nervöser wurde und wirklich am Ende absolut angespannt war. Das war alles ziemlich viel für, also ziemlich viel Druck, kann man sagen.
Ein reduziertes Bühnensetup war das irgendwie so im Vergleich
total
zu vielem anderen.
Absolut.
Glaubst du, das war so ein bisschen auch Erfolgsgeheimnis? Also ich sage wirklich Erfolg, auch wenn du damals den 8. Platz nicht so als super Erfolg angesehen hast. Aber glaubst du, so etwas verbunden mit einem guten Song hilft?
Ganz sicher. Also ich glaube, dass es gab, als wir in Liverpool aufgetreten sind, den italienischen Beitrag. Ich habe den Namen vergessen. Es war ein hübscher, junger Typ mit so einem Netzhemd an, der einfach nur da stand und sang.
Ja.
Und der sang auch so schön. Und das hat mich total abgeholt. Und ich dachte, boah, es tut so gut. Weil da gab es, glaube ich, auch noch diese, Kasachstan war das oder so, wo die Jungs in Unterhose, so wie Mario World oder so, weißt du, so ganz komisch skurrile Opas mit Schnauzbärten und Unterhosen.
Das war Kroatien.
War Kroatien, Entschuldigung.
Das war natürlich, wer erinnert sich nicht mehr an
ganz
dieses
genau
Kleinod. Ja.
Und das war ja, das ist dann so skurril und lustig gewesen, im Saal räumen die natürlich ab.
Selbstverständlich.
Also voll,
und sowas braucht es auch, finde ich. So das darf es auch geben.
Muss es auch geben, ja. Und dann tut mir das wahnsinnig gut als Musiker, wenn da jemand steht und auf alles verzichtet und einfach nur singt. Aber das ist natürlich ein eigener Geschmack. Ich glaube schon, dass es im Rahmen dieser ganz bunten Veranstaltung allen immer mal gut tut, einen ganz reduzierten Act zu sehen.
Wenn der Song stimmt dazu.
Ah, das ist Voraussetzung, Entschuldigung. Ja, der Song muss stimmen, die Stimme muss stimmen.
Das gibt es ja auch, das schlechter Song
und dann noch reduziert.
Dann hast du
dann
ist es zwar günstig am Ende für den austragenden Sender,
ja,
aber bringt ja nicht so viel.
Ja, genau. Also Voraussetzung ist natürlich immer, dass der Song und die Stimme gut sind und auch die Person, die das macht, eine Ausstrahlung hat. Und genau, und das ist natürlich dann schon ein großer Vorteil, wenn man
aber weil dann
kann.
Würde ich mein ESC-Buch nochmal zücken und tatsächlich schreiben, ist jetzt ein bisschen vereinfacht, wenn der Song stimmt oder wenn die musikalische Qualität stimmt, dann darf man sich aufs Wesentliche auch reduzieren.
Glaube ich,
ein
ja.
Ein guter Song braucht nicht nochmal Zuckerguss mit einer
ganz
Show
genau
obendrauf. Erinnert mich ein bisschen auch an das, was Conchita Wurst mir gesagt hat. Also wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne in Folge 1 reinhören. Sagte nämlich auch, Tom hatte für diesen Auftritt eine relativ klare Vorstellung. Und klar, da gab es eine coole Show, sage ich jetzt mal, auf diesem Background-Display oder auf dieser Videoleinwand, die es beim ESC ja immer gibt. Das war natürlich hochwertig. Und ja, es gab auch ein bisschen Pyro. Es war vielleicht so einer der Auftritte, wo sehr viel einfach zusammenkam. Aber auch da hat man sich bewusst dagegen entschieden, noch Tänzer oder absurde Tanzschritte und so weiter zu machen. Klar, diese Reduktion muss man wahrscheinlich mit Bedacht angehen, ob man nicht vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Effekt einbringt. Aber es geht anscheinend, es so zu machen.
Ja, da bin ich davon überzeugt, weil ich glaube, wenn man jetzt mal auch von Conchitas Auftritt absieht, ab wenn du jetzt an so Künstlerinnen denkst wie Adele zum Beispiel.
Ja.
Wenn die Skyfall singen würde beim Grand Prix, wenn die den gesungen hätte beim Grand Prix Skyfall, diese James-Bond-Nummer, ne? Und die wäre einfach in ihrem Kleid da gestanden und da wäre nichts, vielleicht nur noch so ein Background-Chor dahinter gewesen. Ich glaube, die hätte damit auch jeden Grand Prix gewonnen. Und da wäre die nur da gestanden. Es wäre nur der Song und es ist nur diese Stimme.
Mhm.
Und das hat Conchita in nicht ganz so reduziert, aber wie du sagst, doch auch reduziert gemacht. Und ich glaube, da liegt eine ganz, ganz große Kraft drin, weil die Leute nämlich, wenn du sie also ich glaube auch, dass Conchita vielleicht auch gewonnen hätte, wenn sie Tänzerin, Tänzer, Pyro und so alles in großem Stil
aber das
mit.
Aber braucht es eigentlich.
Nee, ich glaube, sie hätte es nicht so eindeutig gewonnen.
Ah, okay.
Ich glaube, sie hat es dadurch so eindeutig gewonnen, weil der Kontrast so enorm war, dass man sagt, wow, gerade eben ging hier noch die Post ab, jetzt steht da diese Person mit dem Bart und dem Kleid und dieser Song, Rise Like a Phoenix und dann ist es auch noch der Themensong und die steht da und du denkst, fuck, die Welt wird zum besseren Ort durch diesen Song. Und deswegen musste der reduzierend sein. Stell dir mal vor, Conchita hätte die Chance gehabt, zu tanzen und einen Flickflack dabei zu machen und in einem Jogginganzug durch die Bühne zu rennen, über ein Laufband. Ich glaube nicht, dass sie so klar gewonnen hätte.
Dieser Fokus wäre nicht da gewesen,
ganz genau,
auf diese,
ja,
eine Person.
Ganz genau.
Ich finde das interessant, dass wir uns so verschiedene Punkte angeguckt haben, wie so von außen auf den ESC geguckt wird. So ein paar, ich sag's jetzt mal, Vorurteile oder Annahmen, die stimmen auch wahrscheinlich. Oder da kann man auch mitarbeiten, ein paar stimmen aber auch nicht. Und genau für diesen Punkt haben wir eine hervorragende Rubrik in diesem Podcast.
Sehr gespannt.
Ich habe dir mitgebracht meine Original-Einkaufstasche.
Darf ich die in die Hand nehmen?
Ja, die habe ich beim ESC in Turin bekommen. In
22
Italien.
Muss es gewesen sein.
Das ist, das wird so sein. Das steht drauf.
22
steht drauf. Ja, es war in der Tat, die Zeit verfliegt. So, da drin sind, damit bin ich immer sehr gut zu erkennen.
10., 12. und 14. Mai. Turin.
Ich habe jedenfalls diese Tasche dabei.
Da ist was drin, nehme ich an.
So ist es. Du darfst da nicht reingucken, nur reinfühlen. Da sind kleine Lose drin. Auf Zettelchen stehen nämlich Vorurteile, die mit dem ESC in Verbindung
einfach gebracht werden.
Zieh dir mal irgendeins und sag mal, was draufsteht. Dann können wir mal schauen, ob wir sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, was kommt.
Ich sag's dir.
Bitte sag's mal.
Barfuß auf der Bühne ist am authentischsten.
Eigentlich haben wir das fast gerade schon beantwortet, oder?
Hier steht jetzt explizit, barfuß auf der Bühne ist am authentischsten.
Na, aber diese Reduktion auf bestimmte Dinge, ob man überhaupt was braucht.
Ich finde,
schon manchmal.
Ja, es kommt natürlich total drauf an, wer barfuß ist.
Würdest du das auch machen bei deinem?
Also guck mal, weil wir vorher hatten von den Jungs in Unterhose mit den Schnauzbärten.
Würdest du das machen?
Keinen Fall, aber was ich sage.
Ja, das und es liegt am Schnauzbart vor allen Dingen, das würdest du nicht machen. Ja.
Genau, es liegt nur am Schnauzbart. Nee, was ich sagen wollte ist, wenn die jetzt barfuß auf die Bühne kommen, wären die da nicht authentischer geworden.
Ja.
Sondern die waren ja auch nicht authentisch. Das war einfach nur lustig. Aber das sind ja nicht die echten Menschen gewesen. Also authentisch im Sinne von unique.
Vielleicht haben sie deswegen noch nicht gewonnen.
Mag schon sein. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass barfuß dann das Rezept gewesen wäre zu gewinnen. Und ich glaube auch nicht, dass Conchita barfuß auf der Bühne besser abgeschnitten hätte halt ohne. Da war waren andere Teile, Aspekte authentisch. Aber Authentizität, sage ich, als Musiker für mich ist es, was ich allen jungen Leuten rate, ist Authentizität zu fördern und das einfach immer hochzuhalten, wer man ist. Also, weil das fällt uns heutzutage schwierig. Es war damals schon schwer. Ich weiß, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Maskenbildnerinnen und Maskenbildner meine Augenbrauen rasieren wollten, meine Zähne richten und meine Haare schneiden. Und ich wollte das aber nicht, weil ich Augenbrauen haben ein spezielles Thema, das ist so Familienwappen bei uns, mehr oder weniger, so habe ich es interpretiert. Aber da finde ich die Authentizität sehr, sehr wichtig eigentlich. Und genau. Soll ich mal was eins rausholen?
Aber weißt du, ich schreibe eine Sache noch in mein Büchlein auf, weil mal Nein sagen können. Ich glaube, dass es das vielleicht auch sein könnte, weil auch das erlebt man manchmal beim ESC. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Aber Leute, wo ich das Gefühl habe, ihr tretet da eigentlich gerade in Maske auf.
Ja, ganz genau.
So, also jetzt, du hast die Band aus Kroatien vorhin angesprochen, die vor einiger Zeit beim ESC war. Die wollten das natürlich so oft. Das war deren die Konzeptkunst. Aber es gibt auch welche, wir machen jetzt einen Star aus dir. Mhm. Und dann
werden sie irgendwo reingesteckt.
So, und ich glaube, dass das ist, was mit Authentizität natürlich nicht funktioniert, logischerweise.
Genau, du musst dich da entscheiden, weil du kannst ja eine Kunstfigur spielen.
Wunderbar, wenn man das kann, wunderbar.
Absolut, und dann ist es total der Hammer und dann kann es auch erfolgreich sein, hat man ja auch gesehen, gibt es ja. Ne? Also ich meine, damals, als ich dabei war, hat ja die Ukraine gewonnen.
Ja, stimmt.
Mit
Wild Dances.
Ja, wie heißt sie nochmal?
Ruslana.
Ruslana, ich wollte Roxanne sagen. Ruslana, genau. Und das ist ja nicht authentisch, das ist ja ein Schauspiel gewesen. Also,
ja, genau.
Ne? Und,
ja.
Aber das war dann auch trotzdem für die Leute, das hat die gepackt.
Mhm.
Stefan Raab war ja in seiner Art auch verkleidet, aber das war super authentisch.
2000 hatte du dir da.
Und war Platz 5, so viel ich weiß.
Ja, genau.
Also ich will sagen, das ist immer ein Gesamtkonzept und man muss immer gucken, was bringt der Künstler mit. Also und auch Conchita, obwohl man jetzt ja sagen könnte, Kritiker könnten jetzt sagen, ja, aber Conchita war ja auch verkleidet. Nein, war sie nicht.
Mhm.
Weil Conchita ist diese Person und zwar in voller Authentizität. Und das hat sie da ausgestrahlt. Und deswegen hat sie auch mit dem Song und dieser Stimme auch so abgeräumt. Also ich glaube, Authentizität ist es A und O für mich persönlich, aber es kann man verschieden interpretieren.
Das finde ich gut, dass du sagst, man kann es verschieden interpretieren, weil ich glaube, das ist auch, wenn ich so Fanblogs verfolge zum Thema ESC etc., da ist das fast schon so ein Running Gag, dass immer alle wollen, dass es authentisch ist. Ja, was ist es
was
denn?
Was ist dann authentisch?
So, wenn es wahrscheinlich aus dem Künstler oder Künstlerin selbst kommt, was da auf der Bühne passiert. Ich glaube, dann sind wir dem Stück auf jeden Fall sehr nah. Willst du mal noch ein Zettelchen ziehen?
Unbedingt.
Weil die sind da ja nicht umsonst drin.
Aber nochmal eine Sache.
Ja, bitte.
Kannst du so Authentizität, also man muss auch einen Song mitbringen, der für den Grand Prix geschrieben ist. Also ich rede von Rise Like a Phoenix oder eben Skyfall von Adele. Das wäre so eine Grand Prix-Nummer. Pathos, Größe, den spannenden Moment, klassische Streicher mit drin und so weiter und so weiter. Ich glaube, du kannst unglaublich authentisch wirken, du kannst wahnsinnig gut singen, kannst von mir aus noch eine große Show machen. Aber wenn der Song nicht stimmt, hast du keine Chance. Umgekehrt kann der Song stimmen, wenn du den schlecht performst, hast du auch keine Chance.
Oder auf der Bühne was passiert, wo du gar nicht mit, wo du nicht dazu passt.
Genau, genau.
So. Komm, einen machen wir noch.
Ja, unbedingt. Wir machen den ganzen Beutel durch.
Ist ja schon leer dann etwa, ja? Na gut.
Der kommt von voll viel. Mit einem deutschen Songtext kann man eh nicht mehr gewinnen. Ehrlich gesagt, bin ich mir da gar nicht sicher, weil ich glaube, dass wenn der deutsche Text in den Worten phonetisch so gewählt ist, dass man im Ausland, wenn man nicht Deutsch spricht, den Text, dass der irgendwas mit dir macht. Also dass ich spreche zum Beispiel kein Französisch, obwohl ich es hatte in der Schule. Shoutout an meine Französischlehrerin.
Liebe Grüße.
Französischlehrerin. Und ich wollte nur sagen, ich habe, es gibt ja doch auch Texte, die man nicht versteht. Auch, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage, Hip-Hop aus Frankreich oder aus Italien oder so, verstehe ich kein Italienisch, aber es kann ja sein, oder ein russischer Text oder so, kann ja sein, dass ich den, dass mich das trotzdem abholt, in irgendeiner Form, obwohl ich gar keine Ahnung habe, von was dieser Mensch singt. Und ich glaube, die deutsche Sprache hat ihre Eigenheiten, die durchaus in der Musik, wenn man es geil macht, die Leute catchen können. Und deswegen glaube ich nämlich nicht, dass deutsche Texte per se ein Ausschlusskriterium sind für einen internationalen Wettbewerb. Allerdings sind die Chancen wesentlich geringer. Das glaube ich schon.
Ich würde gern in das nächste Gespräch, in die nächste Podcast-Folge, auch so ein paar Learnings von dir mit reinnehmen. Kannst du mir noch mal so 3 Punkte mitgeben, die ich mal in die nächsten Gespräche mitnehmen soll? 3 Gründe oder 3 Bausteine, wie man einen guten ESC-Auftritt möglicherweise machen könnte. Einfach so ein paar Stichpunkte.
Dann werde ich mich wahrscheinlich auch wiederholen. Aber 3 Stichpunkte. Wir haben Authentizität angesprochen. Das ist es, in welcher Form auch immer. Ne? Dieser Begriff ist auf die Person zugeschnitten, logischerweise, authentisch sein oder nicht, aber halt in dem Konstrukt, in dem sie auftritt. Sympathie ist ein ganz großes Thema.
Zu wem oder inwiefern Sympathie?
Sympathie, dass die Leute, die dich angucken, dich einfach mögen.
Offen sein also quasi. Irgendwie.
Das ist eine gute Frage. Wie wird man sympathisch? Also in einem Gespräch habe ich die Chance, mit meinem Verhalten oder wenn ich im Tag dir die Tür aufhalte und dich nett grüße und dich nett anlächle oder so, dann sagst du, oh, ist ein sympathischer Mensch. Aber beim Song musst du es auf andere Art machen. Es sind aber auch Blicke. Es ist auch irgendwie das Outfit. Es hat auch mit Authentizität zu tun. Es hat mit dem Song zu tun. Ich kann mir vorstellen, dass weil manchmal sieht man Künstlerinnen oder Künstler, wo man sagt, das ist mir, erstens ist es fake und zweitens finde ich es auch nicht wirklich sympathisch, muss ich ehrlich sagen. So den Auftritt, den Song und so. Und ich glaube, damit könntest du, wenn du das schaffst und ja, wie löst du das aus? Wahrscheinlich auch wieder nur über Authentizität. Schwierige Frage.
Hast du noch was Drittes, was man noch mitnehmen muss, was vielleicht den Song betrifft?
Naja, da glaube ich, und das, wie gesagt, andere Gewinner-Songs sprechen da was anderes, aber ich glaube, der Grand Prix braucht Pathos.
Oh, das ist sehr schön. Pathos, das schreibe ich mir ganz dick auf. Pathos, ja.
Ja, Pathos.
Das gerne. Ist nicht der 0815-Radiosong, ne? Oder?
Ja, wobei es auch sein könnte. Ich sag's nochmal, ja. Skyfall.
Ja, klar, lief auch im Radio.
Lief auch im Radio. Radiotauglich. War ja. Natürlich auch radiotauglich. Ist aber pathetisch, ist groß, ist fett und eben überrascht die Leute und hat so eine düstere Spannung und die aber dann aufgeht und dann stimmt die Stimme dazu und so. Das Wort Skyfall, das ist ja auch alles geil, weißt du? Also das stimmt ja auch alles und ich glaube, das ist so ein Musterbeispiel. Wenn man den hört, dann weiß man, was ich von einem Grand Prix Song erwarte. Ohne, dass ich sage, dass ich das schreiben kann. Wenn ich schreiben könnte, würde ich sowas machen.
Klar.
Das ist saumäßig schwer, Songs zu schreiben. Du hast einen riesen, gerade wenn du ein begabter Musiker oder eine Musikerin bist, hast du einen riesen Baukasten. Du kannst ja in alle Richtungen greifen und sagen, ich mache dies, die Richtung, Streicher und so. Wenn du erfahren bist, dann hast du so einen riesen, dann ist es wie wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, hier gibt es fast alle Gewürze der Welt. Und du machst jetzt einfach ein richtig geiles Essen. Und dann stehst du in so einer Lagerhalle und sagst, boah, shit, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist das Problem beim Schreiben, dass man eigentlich, wo fange ich an, worauf stütze ich mich? Ist es eine Abtemponummer, ist es eine Ballade? Zu klein darf sie nicht sein, sie soll schon irgendwie, am Ende soll sie nochmal groß werden und so. Da gibt es viele Dinge und viele Überlegungen und die Weichen stellst du ganz am Anfang beim Songwriting. Nachher kannst du über die Produktion mit erfahrenen Leuten noch viel, viel machen an einem Song. Aber du musst schon am Anfang so eine Grundstimmung für dich entwickeln. Und auch der Text. ist natürlich auch, es sollte nicht beliebig sein.
Mm, das nehme ich nochmal mit. Also schon eine Einzigartigkeit im Text schaffen und nicht nur über Love. Und
absolut, genau.
Darf und, sein, wenn, aber vielleicht dann...
Aber auf eine ganz spezielle Art halt. Ne? Also ich finde ja, ich meine, alle, viele, viele Songs, die beim Grand Prix auch gewonnen haben, sind Love-Songs.
Ja, das ist das meistgesungene Wort beim ESC.
Ist es?
Ja, ist das.
Ist sehr witzig, ja.
Ich habe nicht nachgezählt, aber es wurde irgendwie mal ermittelt.
Aber ich sag nur, es gibt so viele Nuancen, deswegen gibt es so unendlich viele Songs, die man schreiben kann darüber.
Ich frage mich, wie viel Liebe du auch deinen Konkurrentinnen und Konkurrenten entgegenbringst bei so
nur
Wettbewerben
Hass.
Oder Vorentscheiden.
Hass. Nein,
das schreibe ich nicht als Learning auf, sicherheitshalber. Du musst auch ein bisschen Hass mit in den Wettbewerb bringen.
Du musst
dann
unbedingt
geht
Hass,
es.
Ja.
Genau.
Hass
und das nächste Interview werde ich führen, also in der nächsten Podcast-Folge, mit einem gewissen Isaac.
Ah, Isaac, ja.
Ich glaube, den kennst du.
Na klar, ich kenne ihn. Es war lustig, weil wir uns, wir waren ja beide dann...
beim Vorentscheid.
Dem, genau, und haben uns wegen läppischen 3000 Stimmen habe ich es nicht bekommen. Aber was ich sagen will ist, ich war aber mit diesem zweiten Platz sehr glücklich, weil ich nämlich in meiner manchmal wirklichen Beschränktheit dachte, als ich da war, dass Diversität so ein großes Thema ist, dass ich als Cis-Mann, ne, als weißer Mann mit Kindern und Familie und so weiter, vielleicht so uninteressant bin, aber das sind meine eigenen beschränkten Gedanken gewesen. Ne? Und das ist einfach ein Unrecht, das ich der Community und dem Publikum gegeben habe. Und dann dachte ich, vielleicht spiele ich sowas von gar keine Rolle, dass ich eben dann abgestraft werde. Wobei das das falsche Wort ist, aber einfach nicht beachtet werde, sagen wir mal so. Und dann war es aber gar nicht so. Und das hat mich total stolz gemacht. Und ich bin deswegen unglaublich glücklich mit diesem Platz raus. Aber ich habe es eben auch wirklich Isaac gegönnt. Und ist ein toller Typ und lustigerweise... Er war ja kein Favorit hinter der Bühne, die drei Tage, genauso wenig wie ich. Und das Lustige war, dass ich aber mit Isaac die ganze Zeit abhing. Und wir haben uns mega verstanden. Und wir haben nur absoluten Blödsinn hinter der Bühne gemacht, der auch nicht jugendfrei war. Und,
das heißt, du darfst darüber jetzt nichts sagen?
Wenig.
Ah, okay.
Und dann, auf jeden Fall war das mega lustig mit dem. Und plötzlich hat er gewonnen und dann habe ich es ihm auch sehr gegönnt. Also cool. Ich will auch sagen, das war wirklich alles richtig so. Und man sieht, dass er Straßenmusik gemacht hat. Das ist nämlich jemand... Was ich am Anfang meinte, du siehst sofort, der Typ hat totale Erfahrung. Der kann mit jedem Druck umgehen und für den ist, sind 100 Leute plötzlich sehr viel Publikum, wo andere sagen, nur 100 Leute heute da, boah, das ist ja voll peinlich. Aber er ist Straßenmusiker, für den ist es natürlich dann, also du merkst, der ist auch überall durchgegangen. Ich hätte mir auch noch eine höhere Platzierung vorstellen können bei Isaac, durch seine authentische Art. Und trotzdem ist er halt in Anführungszeichen nur Platz 12, also... Es muss dann noch was obendrauf kommen, damit man noch weiter hochgepusht wird.
Und was das sein könnte, das werde ich vielleicht in den nächsten Folgen ja noch rausfinden.
Vielleicht bist du nachher der Mensch, der diesen Code knackt.
Ja, den Code hat letztes Jahr ja Nemo geknackt und hat damit gewonnen. Aber das war der Siegertitel. Nun ja, Max, was mich irgendwie wirklich berührt hat, so ein bisschen, weil ich habe ein ganz großes Herz für den ESC, war am Anfang so der Blick von dir auf dieses Event, warum das wichtig ist. Und wir haben in verschiedenen Punkten festgestellt, da gehören halt irgendwie alle dazu.
Das ist mega schön, ja.
Das ist eigentlich mein schönstes Fazit aus diesem Gespräch. Vielen Dank dafür, dass du mir das erzählt hast.
Gerne und ich freue mich, dass es dich so erreicht hat, weil mich hat es nämlich wirklich abgeholt. Und diese Liverpool-Geschichte gepaart mit der Story, meinem eigenen Vorentscheid, hat mir nur bestätigt, wie schön diese Veranstaltung ist und wie wertvoll sie ist. Und dass wir davon viel mehr bräuchten und dass sich viele Menschen eine Scheibe abschneiden sollten von den Menschen, die den Grand Prix lieben.
Was ich jetzt in dem Gespräch echt bemerkenswert fand, dieser Hinweis darauf, ohne Routine, ohne Live-Erfahrung kann es echt schwierig werden. Und man muss an einem ESC-Abend zum Beispiel mit einem Song mit Pathos auch ein bisschen hervorstechen. Verstehe ich auch, weil da laufen ja über 20 Songs an einem Abend. Da geht man schnell mal unter. Da sind jetzt also schon mal ein paar mehr Stichpunkte zusammengekommen. Aber es fehlt immer noch so ein bisschen was, glaube ich, bis ich diese Frage, wie gewinnt man den ESC, vielleicht ein bisschen besser beantworten kann. Ein Thema hat Max schon angedeutet, psychischer Druck backstage. Und ich weiß, dass das auch bei Isaac ein Thema war, der 2024 für Deutschland beim ESC war. Wie er damit umgegangen ist, das frage ich ihn in meiner nächsten Folge. Und zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, denn jemand, der viele, viele Jahre beim ESC vor Ort war und auch richtig krasses Musikwissen hat, ist Peter Urban. Der hat ja lange den ESC auch kommentiert im Fernsehen und er hat auch einen eigenen Podcast. Urban Pop heißt der. Und da gibt's auch einige Backstage-Einblicke zum ESC von ihm. Den Link zu Peter Urbans Podcast in der ARD-Audiothek, den stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Und das hier war Folge 2 von Wie gewinnt man den ESC, ein Podcast von Radio Bremen. Und ich sage Danke an mein Podcast-Team, Michelle Brückner, Andrea Suhn, Marcel Heberlein, Eva Garte, Milena Schulte und Hannes Kalter. Ich bin Daniel Kehler und wenn ihr direkt Folge 3 hören wollt, die gibt's natürlich in der ARD-Audiothek.